Das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich mal zu einer komprimierten Episode zurück. Soll es auch mal geben, aber ja, ganz so viel ist in dem großen Zirkus der Sportwelt auch gar nicht so viel unterwegs. Aber das, was los war, das haben wir natürlich besprochen, zusammen mit Martin. Hallo, wie ist es dir?
Gut, und ihr müsst euch jetzt quasi schon mal direkt drauf vorbereiten, weil ihr bekommt gar nicht so eine lange Einplemponsphase, sondern es geht quasi wirklich direkt los. Also wir haben auf den Aufnahmeknopf gedrückt, so rum. Und sind direkt reingestartet mit den 10 bekanntesten Sportarten der Welt und ob Badminton da vertreten ist. Das und auch vieles mehr gibt es in den kommenden, sind 50 Minuten geworden.
Wird spannend, also viel Spaß damit.
Der kommt an, mach ihn!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! Decide not to use a Curry! Way down top!
Ich glaube, ich fertig. Mittwoch 14:53, nach einer kurzen Pause sind wir zurück mit einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Mir gegenüber sitzt mal wieder ein hervorragend aussehender Bengt Kunkel. Und ihr kommt quasi, also mehr Live-Einstieg in einen Podcast geht nicht, weil wir sind drauf und dran, gerade zu analysieren, was ist die zweitgrößte Sportart auf dieser Welt. Take Nummer 1 von Felix Hammes, einem geschätzten Mitarbeiter unserer Sponsor-Redaktion, Badminton. Und das habe ich mal groß in Frage gestellt.
Ja, nicht nur du stellst das groß in Frage. Also erstmal natürlich auch hallo von meiner Seite. Ja, wir kamen da so ein bisschen aufs Thema, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, dass Redaktionskollege Felix ja bei einem Konkurrenzanbieter, ich nenne jetzt keinen Namen, kommentiert. Und zwar ein Badminton-Turnier, weil er ja auch ehemaliger deutscher Meister ist. Und deswegen ist er ja auch sehr qualifiziert dafür. Hab dann Martin gerade gesagt, ja, der profiliert sich wieder darüber, dass es die zweitgrößte Sportart der Welt ist und ich mich darüber sehr regelmäßig lustig mache.
Also, aber ich, während wir gerade drüber reden, ich tue das jetzt hier mal Fact-Checken, wie man das eben macht in der heutigen Generation mit ChatGPT. Ich bin gerade drin, ich schreibe ja gerade Bachelorarbeit und also ChatGPT ist mittlerweile in meinen Favoriten und also quasi, wenn ich mein Safari öffne, dann öffnet sich ChatGPT. Deswegen, ich bin quasi gerade sehr gut
also
mit dieser KI unterwegs.
Also Startseite ist bei dir gar nicht mehr Google, sondern ChatGPT?
Naja, jetzt nicht, okay, nee, Safari-Start ist bei mir eh nicht Google, aber quasi, wenn du Safari aufmachst, dann öffnen sich bei mir so, also Favoriten, ja, ich glaube, das sind die 10 häufigsten oder nicht ganz 10 und da ist ChatGPT auf jeden Fall jetzt mit dabei.
Ach krass, ja okay, na ja, gut. Ich nutze ChatGPT auch immer häufiger, ganz Google hat es bei mir noch nicht abgelöst, aber nö, ist schon ein gutes Produkt. Ich bin aber auch sehr gespannt, was bei dir da rauskommt, weil Felix hat natürlich eine Erklärung dafür, warum er sagt, Badminton ist die zweitgrößte, weil keine Ahnung, dann irgendwie die Kinder in Ostasien, die spielen relativ häufig dann Badminton auch im Verein und alleine anhand der Vereinsmitgliedzahlen, aber keine Ahnung, ich sag ihm dann auch regelmäßig wieder, Cricket, wie viele Leute so eine Cricket-Weltmeisterschaft gucken und da sind dann so viele dabei und dann kommen die Nächsten an Tennis, aber die Preisgelder im Tennis und das macht uns zur zweitgrößten Sportart. Dann die Handballer, nee, Handball auf die Eins. So, jede Sportart versucht halt für sich zu claimen, dass die der heiße Shit sind und dass es jetzt plötzlich Federball sein soll, also sorry.
Du liegst relativ richtig mit deiner Erörterung. Cricket ist tatsächlich auf der 2. Aufgrund der großen Beliebtheit in Indien, Pakistan, Australien und England, also England würde ich mal groß in Klammern setzen, sind eher die drei Länder davor. Fußball natürlich auf der 1, auf 3 Basketball, auf 4 Hockey, aber halt Eishockey und Feldhockey zusammen, auf 5 Tennis, auf 6 Rugby, / American Football. Finde ich auch schwierig, das zusammenzulegen, aber mein Gott,
ja,
hat dann irgendwie...
Ja, das ist ja auch vollkommener Quatsch. Ja. Da stößt ChatGPT halt schon instant wieder an Grenzen. Ne? Und da muss ich auch sagen, da geht ChatGPT mir immer auf den Sack, weil die dann halt so eine Scheiße da machen. Und manchmal, ChatGPT erfindet auch einfach Dinge. So, ChatGPT sagt dann einfach Sachen, die gar nicht stimmen. Ich habe mich mal versucht vorzubereiten auf ein Handballturnier und hatte dann gefragt, okay, gut, hier, die und die sind Gäste von dem und dem Verein. Was sind die Storylines über den Verein diese Saison? Was kannst du mir da sagen? Und dann sagt ChatGPT mir, ja, okay, nee, hier erfolgreichste Torschützin, bla bla bla. War das einfach eine, die vor 7 Jahren bei dem Verein gespielt hat und dann die nächste Storyline, die sie aufmacht, war halt einfach von einer Spielerin, die nie für den Verein gespielt hat. Und da, also ich reagiere dann auch immer richtig sauer und frage dann, warum lügst du? Und ChatGPT versteht dann nicht, warum ich frage, warum es lügt. Und dann fact-checke ich ChatGPT und dann ist ChatGPT auch ein bisschen traurig.
Ja, also auch das kenne ich, weil gerade alles, was du in irgendeiner Bezug natürlich in so eine wissenschaftliche Arbeit schreiben möchtest, lieber nochmal 3-4 Mal fact-checken. Auch immer ja. So fragen, kannst du mir eine Quelle dazu geben? Und wenn die Quelle dann Wikipedia ist, dann schon mal nicht nehmen. Deswegen. Und um das Thema einmal zuzumachen, Badminton tatsächlich, wenn man dieser, also Rangliste trauen darf, auf der 14, noch hinter Tischtennis.
Nein, das ist ja eine Riesenlüge, weil die ganze Community und so viele Leute und wie viel Geld da drin steckt. Nee, Badminton ist Safety 2.
Ja, also, aber weitermachen. Good job, Felix. Der macht das sicherlich gut. Wie geht's dir? Wir haben uns tatsächlich länger nicht gehört, beziehungsweise eine Woche nicht gehört, aus guten Gründen, weil wir beide ein bisschen was um die Ohren hatten und das deswegen zumindest Mittwoch und Donnerstag nicht geschafft haben. Und wir dann gesagt haben, gut, dann nehmen wir uns quasi eine Woche Podcast-Auszeit. Ist jetzt schon wieder häufiger vorgekommen, wir wissen das, aber ja, also es ging nicht anders. Und jetzt haben wir uns heute quasi auch nur so ein bisschen über Umwege wieder versammelt. Wir hatten eigentlich Meeting, was dann aber aus Gründen abgesagt worden ist. Und deswegen, was ist los? Was macht der Arbeitsalltag in Düsseldorf?
Ja, also letzte Woche, du hattest dann den Donnerstag, glaube ich, noch angeboten oder da war bei dir auch das Thema, so, jo, ist ein bisschen schwierig, bei mir wäre es Donnerstag absolut unmöglich gewesen, weil ich auch EAF-Podcast hatte, dann noch Virtual Bundesliga moderiert habe am Abend und da war es dann doch schon relativ viel auf einen Fleck und am Freitag ging es direkt los in die Schweiz. So, ich habe gar nicht so viel Düsseldorfer Arbeitsalltag mitbekommen, weil ich das Wochenende unterwegs war. Freitag sind wir mit dem Auto in Richtung Davos gefahren, um eine Produktion für Adi Totoro zu betreuen, aber auch redaktionell umzusetzen. Und das hat auch echt viel Spaß gemacht. So, das war eine gute Zeit. Aber muss ich jetzt auch keinem irgendwas erzählen. Es ist auch verdammt anstrengend, wenn man dann am Freitagmorgen um 5.30 Uhr losfährt und am Samstag muss ich dann ebenfalls wieder um 5.30 Uhr aufstehen, damit ich unsere Kommentatoren und Kommentatorinnen vom Flughafen abholen kann. Ursprünglich wäre dafür mal ein anderer Kollege geplant gewesen, der am Samstag selbst erst angereist ist und sein Flug wurde verlegt, sodass ich die letzte Option war, die Robby Hunke und Rachel Rinas vom Flughafen hat abholen können und habe dann mit denen eine 2-stündige Autofahrt gehabt, also viel im Auto gesessen am Wochenende und das war sehr anstrengend. Jetzt bin ich gerade froh, dass es ein bisschen ruhiger wird. Aber ab übermorgen habe ich dann auch Karnevalsurlaub.
Das habe ich auch gesehen, du hast ja tatsächlich freigenommen, ne? Jetzt über Karneval. Verrätst du schon so ein bisschen? Wie feiert Ben Kunkel die kommenden Tage? Ziehst du voll durch? Also gehst du jeden Tag all in oder staffelst du so ein bisschen, um halt nicht nach Tag 1 abzukacken?
Also ich wäre sehr, sehr gerne Donnerstag schon steil gegangen, weil da hätte es auch einen ganz coolen Plan gegeben und der hätte sehr viel Spaß gemacht. Aber Donnerstag habe ich selbst noch Virtual Bundesliga Show. Das heißt, da kann ich leider nicht. Das heißt, Donnerstag ist bei mir einfach raus. Ist ja jetzt aber auch das Gute, dass Karneval jetzt wieder ein bisschen länger ist. Und von Freitag bis Dienstag habe ich auf jeden Fall frei. Und Freitag bis Dienstag wird auch auf jeden Fall Karneval gefeiert. 2 Tage nehme ich da raus, nämlich den Dienstag selbst, so der ist dann halt ein bisschen auskatern und sich wieder an das normale Leben akklimatisieren und den Sonntag. Aber Freitag und Samstag wird auf jeden Fall Gas gegeben und Rosenmontag ist ja mein 2. Geburtstag. Also ich bin an einem Rosenmontag geboren und deswegen behandle ich Rosenmontag auch wie ein Geburtstag. Also ich habe Montag nochmal Geburtstag.
Das 2. Mal dann in diesem Jahr.
Ja.
Klassiker.
Ja.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir haben ja Sonntag Pokalfinale in Mannheim, freue ich mich sehr drauf. Und fahren dann Montag direkt quasi, oder Sonntagnacht noch direkt dann hoch, nachdem das in Mannheim vorbei ist, um dann Montag auch in entweder Köln oder Düsseldorf, weiß ich noch nicht so richtig, wo es mich dahin verschlägt, dann auch Karneval zu feiern, weil bei mir ist jetzt ja so langsam die Transition, also beendet, vom einem, der nie so wirklich verstanden hat, was der Reiz an Karneval ist, in einer Jahreszeit, wo es einfach kalt ist, den ganzen Tag draußen viel zu früh aufzustehen und den ganzen Tag draußen zu sein, hin zu einem, der sich jetzt wirklich schon extrem drauf freut. Da wieder den ganzen Tag draußen zu sein, deswegen, ich bin jetzt ja quasi auch einer dieser Karnevalsjünger geworden, vor allem also auch viel zu spät, weil das ja quasi meine gesamte Jugend an mir vorbeigegangen ist, auch natürlich standortabhängig irgendwie, aber nee, deswegen, ich bin jetzt quasi mit dir im Karnevalsfieber, auch wenn ich mir jetzt dafür nicht freigenommen habe, wobei den Montag habe ich mir rein theoretisch freigenommen.
Wie viel Einfluss hatte ich dabei, dass du ein Karnevalskind geworden bist?
Nur, du kannst dir auf jeden Fall irgendwelche Prozente geben.
Also, nehme ich. Je nachdem, wie viele du darüber schreibst, aber ist okay.
Na, ich würde also so 20 kriegst du auf jeden Fall mal. Weil du warst ja schon einer, der das relativ, also exponentiell propagiert hat, wie schön Karneval sein kann und wie schön Karneval vor allem ist. Deswegen. Und vor allem, ich würde dir sogar nochmal den Take geben, wir waren ja dann am 11.11. das erste Mal in Köln, davor haben wir den Rosenmontag in Düsseldorf gemacht. Da hast du noch mehr Anteil. Zu sagen, ey, okay, Karneval in Düsseldorf kann schon cool sein, Karneval in Köln ist nochmal was anderes, da gebe ich dir sogar noch mehr Prozent. Weil das
ja, ich finde auch 20% schon echt gelowballed, aber okay.
Ja, so 20%, so das ist jetzt schon nicht so schlecht. Ist jetzt nicht so, dass ich nur wegen Ben Kunkel... Für die Grünen
wäre es nicht schlecht, aber...
Willst du erzählen, was hast du gewählt? Oder ist das
tatsächlich
zu privat?
Grün. Tatsächlich grün. Nee, normalerweise erzähle ich sowas auch nicht, weil, keine Ahnung, ich finde, es ist schon ein Privileg, dass wir wählen dürfen und ein noch größeres Privileg, dass jeder für sich behalten darf, dass er, was er gewählt hat. Aber dieses Jahr war grün für mich tatsächlich die einzig vernünftige Lösung, weil alles andere, aus Gründen finde ich sehr verkehrt, was da passiert. Und bei den Grünen, fand ich, war da sehr viel Vernunft bei. Und gerade in diesem Wahlkampf, es wurden so viele Themen angesprochen, die für mich, also die nicht irrelevant sind, aber so, keine Ahnung, gefühlt letzter Wahlkampf ging es noch sehr, sehr viel um Umweltschutz. Und das war uns jetzt dieses Mal einfach komplett egal. So, wir scheißen halt einfach drauf, dass unser Planet auseinanderfällt. Und Hauptsache, Windräder sehen scheiße aus und wir müssen die wieder einreißen. So, und da denke ich mir auch, ey Leute, also dreht den Tacho mal 20 Jahre weiter, wenn wir genauso weitermachen, wie wir jetzt gerade weitermachen, dann haben wir ein verdammt großes Problem. So, und deswegen auch noch aus anderen Gründen, um gewisse Parteien klein zu halten, war grün für mich dieses Jahr die einzige Lösung.
Ja, aber also das, was du gerade zusammenfasst, beschreibt ja sehr, sehr gut den Standpunkt in einer Gesellschaft, wo wir uns gerade befinden, dass eben keine Kapazitäten für viele Menschen da sind, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, sondern man sich sehr mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt und sich dann auch eher mit solchen einfachen Problemen wie Migration, Wirtschaft beschäftigt, die man halt jetzt sofort irgendwie spürt. Wobei das auch, ich habe gestern noch eine Statistik gelesen, das ist jetzt dann auch der letzte Punkt zur Politik, wir sind kein Politik-Podcast. 83% der Deutschen befinden die wirtschaftliche Lage unseres Landes als sehr, sehr besorgniserregend. 82% der Deutschen hingegen beurteilen die eigene wirtschaftliche Lage als sehr gut. Also, war so, wie sich das so anordnet. Aber gut, soll jeder selber machen mit der Info, was er möchte.
Ja, das stimmt schon. Ach, keine Ahnung. Also generell, du hast ja als Bürger auch einfach generell das Gefühl, dass du nicht über alle Informationen verfügst, die da draußen so rumschwirren.
Natürlich, und das ist auch gut so.
Ja, natürlich, aber im Wahlkampf, jeder, der dir das erzählt, gibt dir dann so 3% Hintergrundwissen, die du vorher halt nicht hattest, und dadurch hört sich's dann wahnsinnig logisch an, aber der Nächste kommt dann an und sagt, ja, das ist ja vollkommen eine Scheiße, die sie da erzählen, und deswegen, also haben mich die letzten Wochen sehr frustriert, aber mit dem Ausgang der Wahl bin ich sogar halbwegs zufrieden. Also ich, die ersten Hochrechnungen waren sogar noch schöner. So, da war die AfD, glaube ich, sogar noch unter 19%. Und dass sie da dann jetzt noch ein bisschen angewachsen sind, tat mir schon weh. Aber ich habe mit deutlich Schlimmerem gerechnet.
Ach, ich habe gar nicht mit Schlimmerem gerechnet. Ich dachte jetzt nicht, dass wir irgendwie so 25% blau bekommen, wie es einige ja sehr, sehr pessimistisch vorher gesagt haben. Also ich habe rot gewählt am Ende, einfach weil ich dann auch wollte, dass dieses Schwarz-Rot zusammenkommt, um vielleicht mal wieder so ein bisschen Ruhe reinzukriegen in dieses Land. Deswegen war ich jetzt auch nicht so super traurig, dass die FDP es am Ende nicht geschafft hat und dass wir da jetzt vielleicht mal eine Koalition hinbekommen. Die aber, und da bin ich mir auch sehr, sehr im Klaren, einige schwierige Aufgaben vor sich hat. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die das so hinkriegen, weil wenn man sich so ein, zwei Reden vom Kollege Merz anhört, die der so rausschmettert, dann, na gut. Aber soll er jetzt erstmal kochen? Wir lassen Friedrich erstmal ein bisschen kochen und dann mal gucken. Beurteilen wir das, was er da so macht im Nachhinein.
Ja, das stimmt. Auch von mir noch ein letzter Tag, weil du gesagt hast, dass die FDP nicht reingekommen ist. Das ist auch vollkommen fein. Die FDP ist mir gerade ziemlich egal. Ich hoffe nur, dass Christian Lindner, der sich zwar aus der Politik zurückziehen will, dass wir ihn nicht komplett verlieren. Weil das ist auch die Connection zu dem, was du dann gerade noch gesagt hast. Es werden schwierige Zeiten, aber Probleme sind ja nur dornige Chancen. Und um solche Aussagen würde ich ihn dann doch schon sehr vermissen. Aber naja, wir gucken ein bisschen auf Sportliches in Anführungsstrichen, weil nach dem Wochenende, also nach dem Wahlsonntag, kam ja trotzdem wieder Montag und es wurde trotzdem wieder gedartet, aber ein letztes Mal für mich.
Ey, und ich habe dein Spiel tatsächlich nicht ganz gesehen, ich habe aber vor allem deine Reaktion danach gesehen und ich habe einen gebrochenen Bank gesehen. Und das kannst du mir jetzt einmal nochmal gerne erläutern. Das hat sich real angefühlt. Also wie viel war da aufgesetzt und wie viel war da einfach, also realer Frust dabei, dass du nicht am kommenden Montag dieses Final Four spielst und im ersten Spiel quasi am Montag rausgegangen bist?
Boah, also ich war natürlich schon abgefuckt, weil nach, glaube ich, Spieltag 5 sah es ja echt gut aus, dass ich es da noch packe. Und ich habe aber seit Spieltag 5 auch einfach gar nicht mehr gepunktet. Und deswegen ist es dann halt auch komplett erklärbar und komplett verdient, dass ich das Ding nicht gewinne. Aber ja, ärgerlich ist es natürlich trotzdem alle Male. Und ich hätte sehr gerne nächsten Montag nochmal einmal gespielt. Ist es jetzt dramatisch? Nein, weil so kann ich mich dann halt einfach am Rosenmontag komplett umkloppen und dann brauchen wir auch keine Lichter beim Darts am Montag, weil ich werde alle Lampen anhaben, wenn ich dann halt komme. Aber nö, dann halt mal einmal so besoffen in den Holy Pally rein und den dann richtig anzünden, weil da bist du dann ja natürlich auch mit dabei. Das wird ja auch ein sehr lustiger Montag, aber ich hätte trotzdem auch sehr Bock gehabt, das aus sportlicher Brille zu verfolgen. Gut, aber ich habe euch gerade von meinem Wochenende erzählt, ne? Und wenn mir da irgendjemand mal 5 Minuten hätte einräumen können, wo ich Darts hätte schmeißen können, hätte ich die sehr gerne genommen. Aber es war auch sehr erklärbar, dass in den letzten Wochen keine Zeit war, noch parallel ein bisschen privat zu trainieren und zu darten. Sondern ja, dann ist es auch okay. Und natürlich ging es da auch ein bisschen dann doch um Show.
Ja, ich fand's aber trotzdem ganz geil. Also für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, Schnippo hat das ganze Ding kommentiert, unser Schweizer, und hat dann sich schon im Spiel so ein bisschen dazu herreißen lassen, zu sagen, ja, Bengt hätte seine Chancen nicht genutzt. Der hat gegen Tarek gespielt, der, glaube ich, am Ende 66% Doppel wirft. Also ja, so ein bisschen zur Verteidigung. Du hattest kaum Chancen auf Doppel. Man kann dir vorhalten, dass du teilweise schlecht gescored hast, natürlich.
Geschafft, auf Doppel zu kommen. Tarek hat jetzt ja auch nicht überragend gescored. Ja, nein, aber mein Gott, der Junge spielt ein 45er Average und eine 70%ige Checkquote. Da zeigt mir erstmal die Leute, die dagegen ankommen.
Ja, das sind wenig, aber worauf ich raus will, ist, also du hast die ganze Zeit, und das ist ja schon das Geile an dem Setting, man hört schon immer mal wieder, was die Kommentatoren da über einen zusammenreden. Und dann kommt Schnippo, der halt schon, also anfängt so ein bisschen zu analysieren. Mit der Analyse war Bengt überhaupt nie einverstanden. Dann geht Schnippo ins Interview und es ist wirklich dieser Klassiker von Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale mit dem ZDF-Kollegen, wo Schnippo dann so probiert, auf Ernst noch so Fragen zu stellen und so, woran hat's gelegen? Und er bekommt wirklich eine respektlose Antwort von Bengt nacheinander. Das fand ich, also konnte man sich sehr gut angucken.
Es waren respektlose Fragen, deswegen hat er respektlose Antworten bekommen, aber also wirklich, ich hatte einen einzigen Pfeil auf Doppel und Schnippo im Kommentar sitzt und sagt, ja, er hat ja seine Chance auf Doppel, die er bekommen hat, nicht genutzt. Wollen wir uns mal ein bisschen dran zurückerinnern, wie diese Chance auf Doppel zustande gekommen ist? Ich hatte, glaube ich, 98 Rest, spiele 88 Rest, dann spiele ich 20, 18 und dann habe ich halt einen Bullfinish stehen und der ist am Draht. Und dann kommt Schnippo an und sagt mir, yo, ich hätte meine Chance nicht genutzt. Da war ich wirklich kurz davor, dem Typen eine Bombe zu geben. Weil ein Bullfinish wäre verdammt heftig gewesen und ich war einen Millimeter davon entfernt. Und ja, da ist es dann kurz in mir hochgekocht, als er sagt, ich hätte meine Chance nicht genutzt. Weil dann will ich mal sehen, wie er mit dem Rücken zur Wand einen Bullfinish spielt.
Ja, er ist halt noch ein Rookie. Dieses Fragestellen, da so den richtigen Tone zu treffen, ist manchmal immer tricky, aber ich fand's, also als Außenstehender war das sehr guter Content. Habe ich mir sehr gerne angeguckt, wie du da ein bisschen feurig warst. Und schade auch der letzte Diss-Track, den Tarek abbekommen hat, weil damit ist es ja dann jetzt auch zu Ende. Du wirst ja am Montag nicht mehr Diss-Track performen. Aber du wirst dir, also weil ich das vorhin richtig rausgehört habe, du wirst Montag trotzdem als besoffener Gast dann am Start sein, Fragezeichen.
Ich gehe gerade mal sehr stark davon aus. Natürlich kann ich noch nicht garantieren, wie sich dann Besowski Bengt am Montag verhält und ob er dann nicht doch Bock hat, in Köln zu bleiben. Aber keine Ahnung, so ein Rosenmontag, der geht ja auch nicht erst um 15 Uhr los und dann muss man sich um 18 Uhr schon wieder losmachen. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es so ein Ding wird. Morgens dann irgendwo in der Wohnung halt frühstücken und ein bisschen Bierchen schon mal trinken, Mettbrötchen noch dazu und dann ab in die Kölner Innenstadt. Ja, aber dann reicht's ja auch, wenn man sich um 18 Uhr wieder in den Zug setzt und dann hat man halt auch schon 10 Stunden Karneval intus. So, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie so eine Kombi wird, aber egal wie es wird gut.
Ja, ich bin da noch Open End, je nachdem, wo es uns dann am Montag hin verschlägt. Letztes Jahr, wer sich noch erinnert, war damals unser erstes Karneval, wo Yannick und ich uns quasi entzweit haben, uns da dann Eiszeitstimmung gab. Aber deswegen mal gucken. Ist auch wieder Lust. Es ist wieder genau auf dem Rosenmontag, ne? Also, und gar nicht ja, ja groß geplant, stimmt. Aber das ist, ist einfach zufällig wieder auf dem Rosenmontag gefallen. Ich fand auch geil die Reaktion von Jona, der ja quasi jetzt sich noch im, im letzten Moment das Ticket fürs Final Four gesichert hat, der sich schon so auch ehrlich gefreut hat, aber dann auch so gemerkt hat, scheiße, ich muss ja dann am Rosenmontag noch Dart spielen.
Und natürlich hatte Dirk danach dann auch gefragt, ob ich ihn dann trotzdem gottlos abfüllen werde. Ich werde ihm die Möglichkeiten anbieten zu trinken, aber ich werde ihn natürlich nicht dazu zwingen, weil am Ende ist jeder seines Glückes Schmied und er muss selber wissen, ob er trinken möchte oder nicht. Aber wenn er mich fragt, ob ich Lust auf ein Bier habe, dann wird die Antwort definitiv nicht nein lauten.
Also gut, ihr könnt ja beides machen. Also holt euch am Montag eine Kanne ran und dann das Finale der zweiten Staffel. Wir wissen jetzt alles am Ende da. Tegen, Jona,
Tarik,
ach, natürlich.
Lenny.
Und
das der, ist wirklich, das ist crazy. Geht mir so krass auf zweimal den Sack, da. Ja, und das ist so bescheuert. Also wirklich, dass wir es alle nicht geschafft haben, den rauszuhauen, nachdem der zweimal gedartet hat. So, und jetzt wird er am Ende wahrscheinlich sogar Back-to-Back die Dartsliga gewinnen, nachdem er kein Teilnehmer mehr war. Und das geht mir so krass auf die Eier.
Sag ich trotzdem GG. Weil dann hast du es, also, natürlich, dann am Ende natürlich mit drei Turnierbeteiligungen quasi das Ding zu gewinnen. Aber, wie gesagt, müssen ja noch ein paar Darts, wie man so schön sagt, geworfen werden. Aber das Ganze gibt's dann Montag auf Spotted. Guckt euch das gerne an in eurem Kater so, oder je nachdem, in welcher Stimmung ihr dann da gerade seid. Und dann würde ich mal sagen, mit Blick auf die Uhr, lass uns einmal vom ganz großen Sport zum ein wenig kleineren Sport springen. Hast du gestern
jetzt schon über Dortmund reden?
Nee, das will ich tatsächlich noch gar nicht. Was willst du über Dortmund reden? Dass sie mal wieder ein Spiel gewonnen haben?
Das war auch eigentlich nur ein Witz, weil du über kleineren Sport geredet hast.
Nee, ich wäre bei Bielefeld rausgekommen fürs Erste.
Ja, ist auch durchaus berechtigt, weil wir nehmen hier jetzt gerade am Mittwochnachmittag auf und gestern Abend gab es dann doch eine kleine Pokalsensation, die mich gar nicht so glücklich gemacht hat wie andere Pokalsensationen, weil ich habe nur letzte halbe Stunde geguckt und auch da, ne? So, wir haben uns da ja vor zwei, drei Wochen auch schon beim Pokalspiel Leverkusen gegen Köln ein bisschen drüber gestritten. Aber wie Bielefeld da am Ende dann auch die Uhr runterdreht und nur so ekelhaft am Boden liegt und wirklich jeden Moment nutzt, um nochmal eine Sekunde und nochmal eine Sekunde rauszuholen. Und da muss ich sagen, das hat mich echt abgefuckt, dass die in den letzten 20 Minuten nur noch Liegefußball gespielt haben. So, stellt euch hinten rein und schanzt euch ein, igelt euch ein, aber so, das ging mir dann wirklich irgendwann auf den Sack.
Das ist geil, weil ich glaube, da werden wir ein Leben lang nicht einer Meinung sein. Ich habe das natürlich mit jeder Faser gefühlt. Und jetzt nicht nur, weil der VfB vielleicht im Halbfinale gegen Bielefeld spielt. Das war mir ehrlich gesagt in dem Moment wirklich scheißegal. Man, mich holt das ab, keine Ahnung, wenn ein Drittligist da gegen einen Bundesligist spielt, die dürfen alles machen. Wenn das am Ende reicht, die dürfen für mich wirklich alles machen. Natürlich spielen die in den letzten 20 Minuten nicht mehr Hurra-Fußball nach vorne. Natürlich haben die in diesem Spiel zwei Chancen, machen zwei Tore. Das ist dann effizient. Und natürlich dürfen die dann auch hinten raus sich vielleicht mal die ein oder andere Sekunde mehr genehmigen, wenn man dann mal auch gefoult wird. Und dann sage ich dir ehrlich, das passt für mich, das ist fein für mich. Und es ist ja nicht so, dass sie das Spiel komplett kaputt gemacht haben. Es ist jetzt nicht so, dass da in den letzten 20 Minuten 3 Minuten Netto-Spielzeit da war, sondern Bremen hatte ja schon Möglichkeiten, das Ding noch umzudrehen. Deswegen für mich, ich habe da irgendwie ein Herz für diese kleine Außenseite und für mich passt das dann auch, wenn die quasi den, in Anführungszeichen, Zerstörerfußball machen und dann probieren, einfach nur das Ding über die Zeit zu kriegen. Mein Gott, das gehört dazu. Dafür sind die der Drittligist und Werder der Erstligist.
Ja, das ist so. Leider gehört es dazu. Ich finde, das ist halt ein absolutes Unding im Fußball, dass wir das dann einfach kommentarlos hinnehmen und dass es ein Teil des Spiels ist. So, für mich ist es das nicht und für mich muss es das nicht sein. Und es gibt andere Wege, das Ding sportlich zu gewinnen. Und sportlich
haben sie es sportlich ja gewonnen. Ist jetzt nicht, also das war ja nicht, du
ich stellst doch gerade gesagt, da, sie haben sportlich gewonnen.
Ja, du hast gerade gesagt, es gäbe auch andere Wege, das Ding sportlich zu gewinnen. Natürlich haben sie es sportlich gewonnen.
Am Ende haben sie es unsportlich über die Zeit gebracht. So, und das ist halt mein Problem. Und das haben andere Sportarten nicht. So, und das
ja, geht gut, halt weil du das. Ja, gut, dann musst du eine Netto-Spielzeit einführen. Willst du das? Machst du dann Fußballspiel 60 Minuten mit Uhr stoppen?
Ja, wäre ein Ding. Also, wenn es zu weniger Meckerei, zu weniger Lamentiererei führt, dann wäre es schon eine Option. Also, ich finde, das ist halt einfach eine sehr, sehr hässliche Wendung in einem sonstigen Spiel, was sie auch verdient hätten zu gewinnen, weil Bremen auch einfach nicht gut genug war. Aber sich dann halt wirklich 30 Minuten lang nur noch auf dem Boden rumzuwälzen und dabei zu schreien, ich bin das Spiderschwein, weiß ich jetzt nicht.
das ist auch übertrieben dargestellt. Die haben sich jetzt nicht 30 Minuten auf dem Boden rumgewälzt. Ich glaube, jeder weiß, was du ausdrücken möchtest. Aber für mich gehört genau das an so einem, wie man immer so schön sagt, an so einem Pokal-Fight-Abend dazu. Dass sich der unterklassige Gegner da irgendwie aufrafft, zwei frühe Tore schießt und dann wird gemauert. Das ist dann nicht super schön zum Angucken, aber trotzdem gerade diese Emotion und der Moment, wenn das Ding dann abgepfiffen ist. Und dann, ey, Arminia Bielefeld steht im Halbfinale. Das ist, letzte Saison war es, glaube ich, Saarbrücken. Diese Saison ist Bielefeld. Ja. Das, also macht schon irgendwas. Und deswegen ist der Pokal ja auch genau dieser Wettbewerb, den man dann trotzdem irgendwie guckt und der dann trotzdem auch irgendwie so seinen ganz eigenen Charme hat. Und ja, das wären jetzt wieder Euros ins Phrasenschwein. Aber es ist ja wirklich so. Und gerade wenn dann so eine Cinderella-Story Mal für Mal, Saison für Saison passiert, kann ich dem einfach extrem viel abgewinnen.
Ja, also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir den Pokal instant nach Leverkusen geben können, aber das hätten wir auch wahrscheinlich vor dem Viertelfinale schon machen können, weil für uns steht ja Leipzig gegen Wolfsburg gerade auch noch aus. So wie die beiden Teams gerade aber drauf sind, kann ich es mir nicht vorstellen, dass davon ernsthaft irgendjemand Leverkusen dann aus dem Pokal raushauen kann. Aber auch gegen Köln war es schon knapp. So von daher kann alles passieren und ja, das stimmt auch, das macht die Attraktivität von den Pokalspielen aus. Ich störe mich halt einfach nur an dem grundsätzlichen, was ja aber auch ein Fußballproblem ist, ne? Sich dann immer auf den Boden zu schmeißen und dann hier noch irgendwie eine Möglichkeit zu suchen. So, weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass es dazugehören muss.
Aber würdest du, also ohne das Thema jetzt riesig aufzumachen, würdest du, wenn dir jetzt jemand ein Angebot macht und das Thema wabert ja immer mal wieder rund um die Fußball-Bubbles drüber, also 60 Minuten Netto-Spielzeit, würdest du das nehmen?
Das ist ja kein Thema, was von jetzt auf gleich plump mit Ja zu beantworten ist, weil man sich dann davon verspricht, dass viele Probleme aus der Welt geschaffen werden. So, das ist ja auch Teil der Wahrheit, dass es nicht der Fall ist, sobald die Netto-Spielzeit eingeführt ist. Da musst du dich wieder über Regelkleinigkeiten unterhalten und wird bei jedem Einwurf die Zeit gestoppt und brauchst dann noch einen Zeitnehmer und was auch immer. Aber grundsätzlich ist es ein Gedankengang, wo ich mich mit dem erhofften Outcome anfreunden kann. Ja, und die Frage, wie man mit der Fußballspielzeit umgeht, finde ich durchaus eine relevante. Ich hatte jetzt letztens auch mal was von einer Studie gehört, dass die überlegen, weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Zuschauern kürzer wird, von 90 Minuten auf 4x20 Minuten zu gehen und das dann kürzere Spielabschnitte werden. So, der Fußball beschäftigt sich durchaus damit. Das wäre für mich dann aber nicht die richtige Lösung. Grundsätzlich würde ich mich über mehr Sportlichkeit auf dem Platz freuen. Und das an ganz, ganz, ganz viele Richtungen gewandt. Weil ich habe dir vor 2 Wochen auch erzählt, dass mir Girassi heftig auf den Sack geht. Dass der in jedem Strafraum eintritt, nur noch den Kontakt sucht. Was ich halt heutzutage auch einfach nicht mehr verstehe. Und da gibt's halt einfach viele Dinge, wo ich die Leute auch nachvollziehen kann, die sagen, da geht mir der Fußball auf den Sack.
Ja, aber keine Ahnung, ich bin dann wahrscheinlich so ein bisschen der Romantiker unter uns beiden. Für mich, also 90 Minuten sind heilig. Da könntest du mir mit Netto-Spielzeit kommen. Das würde sich für mich irgendwie immer noch komisch anfühlen. Und es gehört, ja, es gehört für mich dazu. Wenn die 80. Minute anbricht und du 2-1 führst, dann gehört es für mich dazu, dass sich dein Torwart oder auch der gegnerische Torwart, dann beleidigst du den mal das ein oder andere Mal, dass der sich dann halt nochmal 10 Sekunden länger Zeit nimmt. Und nochmal, und da möchte ich auch nochmal eine Lanze für brechen. Bremen hatte 90 oder 80 Minuten zuvor Zeit, gegen einen Drittligisten Tore zu schießen. Sich dann jetzt da darauf auszuruhen, zu sagen, natürlich. Und das macht ja auch niemand, das machst du auch nicht, aber die hatten genug Zeit, genug Tore gegen Bielefeld zu schießen.
Ja. Und also dahingehend sage ich ja auch, da hat Bielefeld einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und es ist ja auch ein anderes Thema. Und klar, die 90 Minuten sind heilig und da bin ich ja auch absolut bei dir. Ich frage mich halt auch an manchen Stellen einfach nur so ein bisschen, die Regeln gibt es. Es gibt die Regeln, um diese 90 Minuten auch zu beschützen. Sie werden halt nur nicht durchgesetzt. So, und dann ist das Problem auch einfach an anderer Stelle. Und dann ist das Problem nicht, dass Bielefeld sich da so viel Zeit lässt, sondern dass die Schiris sich dann halt auch nicht trauen, für das dritte Meckern in 4 Minuten eine gelbe Karte zu ziehen. So, ja. Und dann ist es halt irgendwann auch eine logische Konsequenz. Aber naja, GGs nach Bielefeld.
GGs. Gut, wir haben uns 2 Wochen nicht gesprochen, heißt 2 Bundesligaspieltage sind an uns vorbeigegangen, ohne analysiert zu werden. Zumindest von uns beiden. Wir gehen da jetzt nicht irgendwie groß auf die einzelnen Teams drauf ein. Also einmal trotzdem kurz über Bayern und Leverkusen sprechen. War jetzt, also ist schon ein bisschen her, aber ist ja dann quasi für viele auch das Duell gewesen, was die Meisterschaft vielleicht hinten raus entscheidet. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Leverkusen das Spiel hätte gewinnen müssen. Die Bayerns irgendwie geschafft haben, da einen Punkt zu holen. Und jetzt Ja, also sind 8 Punkte. Leverkusen sah gut aus gegen Kiel, die Bayern sahen überragend aus gegen Frankfurt. Ich glaube auch, so langsam muss der letzte Leverkusen-Sympathisant die Fahne einziehen, dass das dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr wird.
Oh, aber du bist ja quasi die letzte Instanz gewesen. Ja. Weil, also ich identifiziere mich ja durchaus auch als Leverkusen-Sympathisant, weil ich das ja auch schon früh gesagt habe, dass mir das sehr gefällt, was Xabi Alonso damit
einmal mit Leverkusen kurz macht. Leverkusen-Sympathisant. Ich habe gesehen, du rennst mit einem Leverkusen-Trikot sogar rum.
Ah, das missinterpretierst du. Ja, da ist ein Leverkusen-Logo drauf, aber das ist ein FC-Milch-Trikot. Das hat mein Bruder mir mal geschenkt.
Ach, du Scheiße.
Wir hatten, ja, mache ich long story short, aber Pro-Clubs von FIFA, den Spielmodus, kennst du ja bestimmt. Und ja. Für die, die ihn nicht kennen, spielst du 11 gegen 11 mit 11 echten Leuten im besten Fall. Genau, da hatte ich dann mit meinem Bruder ein Team. Er hatte eine Milchtüte auf dem Tisch stehen und wusste nicht, wie er den Verein nennen soll, hat ihn FC-Milch genannt. Das erste Trikot, was ihm angezeigt wurde, war ein Leverkusen-Trikot und seitdem sind wir der FC Milch und spielen in Leverkusen-Trikots und genau, das habe ich auch in Real Life.
Deswegen, das habe ich gesehen, als die Spontan-Crew einmal Fußball spielen war und dachte so, okay, jetzt nimmt das Leverkusen-Fan-Dasein so langsam überhand, wir verlieren ihn komplett. Ich bin der letzte Ausweg und ich mache mir den Ausweg auch auf. Ich bin Freitag im Stadion, München zu Gast in Stuttgart. Wenn die Bayern das verlieren, und für mich gibt's einen Case, das gegen Stuttgart kannst du mal verlieren. Wenn die das verlieren sollten, Leverkusen gewinnt, so Quick Maths, dann sind's wieder 5 Punkte, dann musst du wieder drüber reden. Sollte das nicht passieren, dann, also, so viele große Namen stehen bei den Bayern dann auch nicht mehr an, ne? Deswegen.
Ja. Das Problem ist halt echt, dass die Zeit wegläuft. Ne? Du hast jetzt noch 11 Spieltage bis zum letzten Spieltag und dass die Bayern in 11 Spieltagen 8 Punkte verspielen, das hört sich halt auch schon irgendwie falsch an. So, das hört sich nicht danach an, als würde es noch passieren. 11 Spieltage, 5 Punkte, kannst du dich vielleicht drüber unterhalten, aber auf der anderen Seite, es liegt ja nicht nur alleine an den Bayern. So, Leverkusen muss eine perfekte Saison spielen und nicht perfekt, so wie letztes Jahr, dass sie kein Spiel mehr verlieren, sondern dass sie halt alles gewinnen. Und dass du 11 Spiele in Folge gewinnst, das steht ja auch nochmal auf einem anderen Stern. Ne? Also, ich glaube da einfach nicht mehr dran, aber das habe ich dir ja auch schon vor ein paar Wochen erzählt. Natürlich wäre der Sieg gegen die Bayern hilfreich gewesen. Ich glaube aber auch ehrlich nicht, dass es groß was verändert hätte. So, deswegen ist es auch nicht so dramatisch. Das viel spannendere Bayern gegen Leverkusen wartet nächste Woche auf uns in der
Champions League. Für den Spice, das finde ich. Also, gibt ja ein, zwei, die auch sagen, Mann, schade, dass das jetzt im Achtelfinale schon gegeneinander gelost worden ist, weil wir damit, also, auf jeden Fall ein Team aus der Champions League verlieren werden. Ich finde es trotzdem irgendwie geil. Also, ich freue mich, freue mich extrem auf dieses Matchup. Gerade für die Bayern ist es schon nochmal was Besonderes. Es geht ums Finale der Home. Also, Champions League Finale 2025 wäre in München. Und muss ich euch nicht erzählen, dass es da 2012 schon mal eine relativ spektakuläre Storyline drum gab. Und ganz ehrlich, also, nach dem Spiel in Leverkusen musst du ja sagen, dass Bayern Außenseiter ist. Weil die wurden quasi hergespielt. Und für mich, wenn du mich fragen würdest, ist es auch aktuell ein 55-45 für Leverkusen.
Ich sag aber auch, also die Diskussion hatte ich natürlich genauso am Montag auch in meinem anderen Podcast. Ich glaube ehrlich, dass es ein schlechtes Zeichen für Leverkusen ist, dass sie jetzt die Bayern schon mal einmal hergespielt haben. So, weil Bayern zieht daraus ihre Learnings. Die Bayern wissen jetzt, wie Leverkusen in so ein Spiel reingehen kann. Natürlich ist ein Xabi Alonso auch nochmal ein taktischer Fuchs und ein Trainer, der das Ding auch nochmal ganz anders angehen kann. Aber ich glaube schon, dass die Bayern reif genug sind, daraus ihre Lehre zu ziehen und vor allem das Heimspiel sehr deutlich gewinnen werden und es dadurch für Leverkusen enorm schwer wird, weil zählt ja auch dazu, das war jetzt ein Heimspiel für Leverkusen und sie haben es trotzdem nicht geschafft, den Bayern trotz drückender Überlegenheit eine Bude reinzudrücken. Natürlich gehört es auch dazu, dass sie da ohne Schick und Boniface im Sturm aufgelaufen sind, aber ich glaube einfach, dass die Bayern für solche Spiele gemacht sind und ich Leverkusen sogar nur eine 20%ige Chance gebe.
Oh, 20% finde ich crazy. Also du bist bei 80% Bayern, also wir reden über das Weiterkommen natürlich.
Ja, ja, okay, ja. Bin ich sag, gespannt. Die Bayern machen es sehr safe. Wäre ich auch bereit, große Summen für zu wetten. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Trotzdem natürlich geiles Matchup und ich freue mich auch sehr drüber, dass es jetzt so früh passiert. Weil natürlich sind es die einzigen beiden Chancen, dass ein deutsches Team in einem Champions-League-Finale steht, weil Borussia Dortmund bei aller Liebe sehe ich jetzt nicht kommen, dass das was wird. Aber Bayern und Leverkusen, dem Gewinner kann man dann halt auch einfach kombiniert die Daumen drücken. Ist ja auch was Feines.
Ja, deswegen. Was machen wir mit Dortmund? Gehen die durch gegen Lille? Ich sag ja, ist wieder der BVB-Classic. Ja. Die werden die Liga wirklich abschenken und Champions League geht's dann trotzdem irgendwie. Ja, wegen mir kann man sagen, es ist Losglück. Hast du dir auch irgendwie erarbeitet dann mit der Ausgangslage? Für mich sind sie gegen Lille Favorit. Und dann mal gucken. Ja. Stehst du ja aus dem Nichts in einer bis dato eigentlich schlechten Saison wieder irgendwie im Viertelfinale. Keiner weiß wie. Aber dann, ich hätte irgendwie Parallelen zur letzten Saison.
Es gibt Parallelen zur letzten Saison. Die gibt's auf jeden Fall. Ich sehe es aber wirklich einfach nicht, dass es dieses Jahr so weit geht, weil in einem möglichen Viertelfinale stünde dann wahrscheinlich der FC Barcelona dir gegenüber. Ja. Sollten die jetzt gegen Benfica reinchoken und Dortmund spielt gegen Benfica, dann hast du halt plötzlich ein Halbfinale gegen die Bayern stehen. So, das wäre halt auch verdammt wild. Es ist für mich komplett lächerlich, dass dieser BVB dieses Jahr Champions League Viertelfinale spielen darf, weil natürlich sind die Favorit gegen Lille und ich glaube auch dran, dass sie sich da durchsetzen werden, weil Champions League Dortmund ist dann ja doch nochmal irgendwas anderes, aber mir geht es krass auf die Eier, dass dieser BVB sich dann Champions League Viertelfinalist nennen darf.
Ja, aber das ist ja, und bin ich dann wieder gespannt, welche Schlüsse man aus Dortmunder Sicht aus so einer Saison zieht, weil die werden ja auch die Bundesliga sehen und werden auch sehen, gut, da passt einfach auch sehr viel nicht zueinander. Auf der anderen Seite kann so ein Champions League Viertelfinale und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, da kommt Barcelona, mal gucken, was du gegen die machst, aber könnte auf jeden Fall so ein Champions League Run, der wieder tief in die letzten Monate geht, halt auch wieder über vieles hinweg scheinen. Aber ich glaube, den Fehler macht man in Dortmund nicht zweimal, weil man hat sich ja schon auch letzte Saison so ein bisschen davon blenden lassen. Ja, guck mal, wir sind im Champions League Finale, so schlecht können wir nicht sein. Und dann kam in der Bundesliga die harte Realität zurück.
Ja, das ist so. Also da bin ich auch gespannt, was da raus wird. Ich glaube halt ehrlich nicht, weil Barca dieses Jahr auch einfach wieder besser ist. Also Barca ist auch noch nicht überragend. Die ein, zwei Male, die ich Barca gesehen habe, waren sie bestenfalls okay. Natürlich haben sie, glaube ich, ja einmal, bevor ich da jetzt irgendwas Falsches erzähle, aber ich glaube, gegen Real sahen sie einmal ganz gut aus. Und das ist ja aber auch ein Spiel, was im Finale kommen könnte, ne? Also Klassiko im Champions-League-Finale. Würde ich nehmen, sage ich ehrlich.
Jo, aber das ist jetzt noch wirklich, wirklich sehr, sehr weit entfernt. Gut, was macht die Fußballbubble noch? Ich gehe gerade mal so ein bisschen meine Kicker-App durch. Ist immer so schwierig, wenn man sich so lange nicht getroffen hat. Hast du noch was?
Eine zumindest witzige Side-Story ist der Elfmeterfluch von Freiburg. Also, dass jetzt kombiniert das einfach 10 Elfmeter nicht mehr ins Tor gegangen sind. 6, die sie selbst geschossen und verschossen haben. Und Atubolu, der den 4. in Folge hält. So, was ist da einfach eigentlich für eine Witchcraft unterwegs? Und Grifo, aus 32 Metern zirkelt der den Ball an der Mauer vorbei und der geht rein. Aber aus 11 Metern zittern da dann die Knie.
Das verstehe ich halt wirklich nicht. Also dass Atubolu mal 4 in Folge hält, ist crazy. Der aber, also deutlich, deutlich heftigere Fakt ist für mich, dass Vincenzo Grifo, und das ist einer der besten Standardschützen in Deutschland, den du in der Bundesliga hast. So bei dem ist, also guck dir mal die Freistöße von dem an, der hat eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ball reingeht. Und der hat irgendwie verlernt, Elfmeter zu schießen, weil zur Wahrheit gehört ja auch, der war, bevor diese ganze Serie angefangen hat, auch einer der besten Elfmeterschützen in der Bundesliga. Also wenn der an den Punkt gegangen ist, ich kann mich an ein, zwei Derbys gegen Stuttgart erinnern, wo der auf jeden Fall nicht verschossen hat. Deswegen, also ich kann es mir nicht erklären, weil mein Gott, der hat technisch auf jeden Fall alles, der ist auch erfahren genug, der müsste eigentlich keinen Kopfkrieg haben. Wie die es tatsächlich schaffen, 6 Elfmeter nicht reinzumachen, ist schon heftig. Vor allem das Lustige ist, ich aus VfB-Bubble oder aus VfB-Brille, wir hatten das Ähnliche, ne? Wir haben 4 in Folge zu Beginn der Saison verschossen. Das ist nicht ganz so ins Gewicht gefallen, weil wir direkt 3-mal, glaube ich, den Nachschuss reingemacht haben. Aber es waren halt trotzdem rein theoretisch 4 verschossene Elfmeter. 6 in Folge zu haben, ist crazy. Muss dir mal vorstellen, Freiburg bekommt einen Elfmeter. Als Freiburg-Fan sagst du, ja gut, schön, machen wir weiter. Was ist das?
Da hast du halt nicht mal mehr die Hoffnung. Es ist inzwischen schon Eckball. Also du kannst Elfmeter oder Eckball, scheiß drauf. Vielleicht einigen sie sich demnächst drauf, dass sie sagen, 3 Elfer, eine Ecke. Weil aus Ecken sind sie gefährlicher und da kriegen sie die besseren Standards hin. Also das ist schon echt crazy. Und ich glaube, halt so wirklich 4 gehaltene parallel mit 6 verschossenen, das gab es halt wirklich noch nicht.
Noch nie, natürlich nicht.
Aber wie Atubolu dann jetzt am Wochenende gegen Bremen, da hat er ja gegen Silva den gut aus der Ecke gefischt, wie er danach gefeiert hat, das habe ich ihm auch sehr gegönnt. So dann vor der Kurve hält er dann den Elfer und dann sitzt er da und macht den Pistolero. Pow, 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 pow. Weil so einen Moment kriegst du als Keeper nicht. Und das war auch einfach geil, dass er den mal bekommen hat.
Letzte Side-Story, wenn ich gerade nochmal die letzte Fußballwoche ein bisschen Revue passiere. GG an Heidenheim, also GG für den Punkt in Leipzig. und auch so ein gut gemeintes GG für den, ey, und das nochmal, dass Heidenheim diese Saison international gespielt hat, ist nicht selbstverständlich gewesen, dass die eigentlich kurz davor waren, auch nochmal eine Runde weiterzugehen in der Conference League, auch nicht selbstverständlich, haben dann in der Verlängerung zu Hause gegen Kopenhagen ein Tor kassiert, was du nicht kassieren darfst, also waren drückend überlegen, wir reden da von über 75% Ballbesitz und am Ende kassierst du halt einen Konter und fliegst da raus. Aber nochmal, die wissen, glaube ich, alle, woher sie kommen. International, Heidenheim ist immer noch, also es hört sich falsch an, haben sie es ja gespielt und ich weiß auch, und die werden da auch alle eine Tabelle lesen können. In dieser Saison wird's verdammt schwer, irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Ich würde es mir wünschen, weil ich die irgendwie, keine Ahnung, ich finde die irgendwie kultig. Das passt für mich irgendwie und trotzdem hat es mich ein bisschen geärgert, dass die sich so ein bisschen um den eigenen Lohn gebracht haben und da nicht nochmal eine internationale Runde weitergegangen sind.
Ja, natürlich. Also den Heidenheimern wär's für die Storyline an und für sich sehr, sehr zu gönnen gewesen. Waren sie gut genug? Definitiv nein. Wobei das Hinspiel schon echt gut war.
Definitiv ja. Waren sie gut genug? Definitiv ja.
Findest du? Also ich, okay, gut, da muss ich auch einfach die Hosen runterlassen. Hab beide Spiele nicht gesehen und nur gesehen, dass sie im Hinspiel halt eine echt gute Performance gemacht haben. Im Rückspiel ist dann aber lange Zeit einfach schwierig war. Aber nein, definitiv nein war übertrieben gesagt. Das stimmt, da hast du recht. Ja, und vor allem halt aufgrund der Performance in Kopenhagen hätte ich es ihnen gegönnt. Und jetzt aber die guten Nachrichten daraus für Heidenheim, dass du halt wirklich wieder Full Power Bundesliga gehen kannst. Und das ist gute Nachricht für uns alle, weil jetzt steht Heidenheim da gerade auf dem 16. 6 Punkte Rückstand auf dem 15. mit St. Pauli. Und St. Pauli gewinnt halt auch nicht jede Woche ihre Spiele, wobei sie kriegen jetzt einen Aufbaugegner am Millerntor. Also Borussia Dortmund ist jetzt am Wochenende zu Gast. Das heißt, da muss Heidenheim halt auch auf jeden Fall die 3 Punkte holen, um da den Abstand zumindest mal gleich zu halten. Aber ja, also der Tabellenkeller macht mir gerade ein bisschen Hoffnung, weil Kiel spielt Woche für Woche eigentlich guten Fußball, aber kriegen die Ergebnisse nicht. Bochum wurde durch den Feuerzeugwurf, der diese Woche entschieden wird, die wurden halt wiederbelebt. Und wenn Heidenheim jetzt wieder Full Focus Bundesliga spielen kann, dann sind da echt einige Teams noch unten drin, die da auch wieder reinrutschen können, ne? Mit Union, mit Hoffenheim und St. Pauli. Und dann könnten wir auf einen geilen Abstiegskampf zusteuern.
Ja. Also viel, viel Wahres dran, wobei auch da glaube ich erst dran, wenn es wirklich soweit ist. Aber würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde auch, wie du es gesagt hast, Heidenheim hat da auf jeden Fall großen Anteil dran, wenn es da unten im Keller nochmal spannend werden sollte. Gut, machen wir das Fußballkapitel zu und fliegen einmal noch schnell rüber über den Teich, auch wenn du wahrscheinlich nie so viel mitbekommen hast. Es geht wieder los. Die spannende Phase geht wieder los. All-Star-Weekend ist hinter uns und es wird endlich wieder, wie sagt man so schön, getryhardet in der NBA. Und also ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist wirklich, könntest du Spiele gegenüberstellen, so aus dem Januar und jetzt Ende Februar, da würdest selbst du als NBA-Laie große Unterschiede wahrnehmen. Es ist einfach ein anderer Spirit drin, es ist ein anderer Drive drin. Die Leute wissen wieder, um was es geht. So, jetzt sind es, glaube ich, noch 24, 25 Spiele in Richtung Playoffs. So, das Seeding entscheidet sich jetzt und es ist wirklich eine andere Sportart. Aus diesem, gut, wir werfen mal so ein bisschen uns 3 Viertel den Ball hin und her und dann tryharden wir im 4. Viertel, ist jetzt halt wieder dieses Spiel geht los und es wird sofort Defense gespielt, ne? Und das liebe ich. Nachdem ich es auch wirklich, also mir fast nicht mehr angucken konnte, die letzten Wochen, weil es dann einfach wirklich sehr zäh war, meine Warriors auch einfach respektlos waren. Aber das, also jetzt macht es gerade einfach wieder richtig Spaß, NBA-Fan zu sein.
Ja, vor allem, also es ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. So, es sind jetzt, glaube ich, noch 25 Spiele oder was in die Richtung übrig. Und da hast du dann halt für jedes Team 3 Viertel der Saison dann auch einfach schon gespielt, ne? Und da musst du dann jetzt mal schauen, aus Sicht der Warriors, dass du deine Saison in den Griff bekommst. Aber scheinbar scheint es ja wieder zu laufen. Was habt ihr gemacht? Also Dennis war der Grund. Und mit Dennis lief's nicht.
Ja, das ist jetzt wieder zu einfach gesagt. Vor allem Dennis ja bei den Pistons auch noch ungeschlagen. Ich glaube, die haben 7 in Folge gewonnen. Ist auch wieder der Dennis Schröder-Classic, ne? Dieses bei einem wirklichen Top-Team dann in der Starterrolle, in der ich ihn ja auch nie gesehen habe. Ich hätte mir gewünscht, dass Dennis auch bei den Warriors von der Bank gekommen wäre. Funktioniert er einfach nicht so richtig. Bei den Pistons spielt er wieder den 2. Point Guard, kommt von der Bank, macht da seine stabilen Minuten und die gewinnen bis dato jedes Spiel. Deswegen also, Dennis ist nicht nur der Grund gewesen, der Jimmy Butler-Trade ist aufgegangen für die Warriors. Und da mal lasse ich auch die Hosen runter, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber seit er da ist, 6 Siege in 7 Spielen, das ist ein ganz anderes Warriors-Team. Und auch da rede ich wieder drüber. Und das finde ich, in der NBA ist das noch mal krasser als in anderen Sportarten. Dadurch, dass du natürlich auch die Möglichkeit hast, dann solche Win-Streaks zu farmen, weil du eben super viele Spiele hast. Digga, du spielst anders. Du also gewinnst 2-3 Spiele in Folge und instant ist da eine andere Selbstverständlichkeit drin. Ne? Gerade in so knappen Phasen treffen die Spieler plötzlich wieder alle die richtigen Entscheidungen, treffen die Spieler auch plötzlich wieder schwierige Würfe, die halt die Wochen und Monate davor nicht gefallen sind. Und so sind es dann meistens so Nuancen, weil, mein Gott, am Ende, du hast einen Spieler in diesem Team irgendwie ausgetauscht. Natürlich macht der einen extremen Unterschied, aber ich finde dieses Ganze drumherum, dieser positive Vibe, dieses Gefühl, okay, hier könnte was gehen. Ich sag jetzt nicht, dass die Warriors Contender sind, aber dieses Gefühl, Mann, ey, wir sind ein gutes Team und können viele Teams in der NBA schlagen, das ist so verdammt viel wert in dieser Liga. Und dafür sind die Warriors gerade das Positivbeispiel.
Ja, es war gefühlt halt so einmal noch die Niederlage, die sie gegen die Lakers eingesteckt haben und danach haben sie sich ein bisschen berappelt, ne? Also, danach war es ja auch, glaube ich, nur noch eine Niederlage, die sie dann zwischendrin mal gegen die Mavs reingedrückt bekommen haben. Aber ansonsten stehst du jetzt wieder mit 4 Siegen in Folge am 8. Platz in der Tabelle und ja, da machst du dir natürlich Hoffnung, weil das ist ja jetzt auch wieder dieses große Pulk, was dann da losgeht. Zwischen 5 und 6 klafft da so eine kleine Lücke. Was ist jetzt die Aussicht für die Warriors? Also gehen die jetzt, trudeln die auf 8 entspannt rein und sind wieder ein Playoff-Team oder was machen wir mit den Warriors für den Rest der Saison?
Oh, wenn du mich fragen würdest, was ich unterschreiben würde, würde ich, glaube ich, 6 sofort nehmen. Auf der anderen Seite ist 6, glaube ich, nur ein halbes Spiel hinter, weil, so wie du es gesagt hast, der Pulk ist extrem eng zusammen. Also da wirklich ein Sieg und eine Niederlage könnte ich direkt mal 2 nach oben oder auch 3 nach unten katapultieren. Deswegen sich irgendwie probieren zu stabilisieren, da jetzt auf 6 am Ende einlaufen, wäre crazy. Ich bin eh dann kein Freund davon, 24 Spiele vor Abschluss der Regular Season irgendwelche Playoff-Gegner auszuloten. Zur Wahrheit gehört dazu, es gibt für mich im Westen nicht mehr das Überteam, auch wenn die Thunder das lange sind und immer noch mit einem unfassbaren Rekord auf der 1 stehen. Ja. Ganz ehrlich, die sind schlagbar, also die sind nicht dieses Überteam und auch ja, im Osten gibt es 1-2, aber mit denen müsstest du dir ja rein theoretisch erst in den Finals auseinandersetzen. Deswegen habe ich rein theoretisch aus Warriors-Perspektive extrem Bock auf diese heiße Phase, aber auch aus ganz normaler NBA-Perspektive finde ich, es gibt so viele geile Storylines. So, Luca hat jetzt letzte Nacht sein erstes Aufeinandertreffen mit den Lakers gegen die Mavs abgeliefert, gewonnen, weißt du? Und das ist nur so eine kleine Storyline und da, die führen jetzt alle so zusammen. Und nochmal, dadurch, dass du nicht dieses eine Überteam hast, wo du schon jetzt vorher drauf guckst und sagst, gut, am Ende werden die wahrscheinlich gewinnen, das macht es einfach extrem interessant.
Boah, aber schwingen sich die Lakers nicht gerade so ein bisschen wieder in Richtung Überteam auf? Also alles, was ich mitbekomme, ist, dass die Kombi Doncic-LeBron halt richtig gut funktioniert.
Na, Überteam sind sie noch nicht, weil dafür sind sie über die gesamte Saison zu wackelig gewesen, aber sie sind für mich aktuell ein Top-3-Team im Westen. Also, und sie stehen, glaube ich, gerade, wo stehen sie? Auf 5? Also, dann sind sie auf jeden Fall 4. Besser als ihre Tabelle das aussagt. Und so wie du sagst, Mann, und Luca wird ja auch nur noch besser. Der kommt jetzt, wie gesagt, eben auch aus einer langen, langen Verletzung. Und das funktioniert schon auch ganz gut. Das sollte jetzt niemanden wundern, dass LeBron James und Luka Doncic zusammen gut Volleyball spielen, gut Basketball spielen können. Volleyball spielen können sie vielleicht auch gut.
Immer wenn Luka einen dann wieder rüberpritscht in Richtung LeBron, dann ballert der den mal einmal kurz auf die 3, aber auf eine kurze 3.
Das finde ich eh immer so lustig, weil das waren ja, wenn du solche Trades machst, dann zerreißen sich ja schon auch einige die Mäuler und sagen so, ja gut, das passt nicht, ne, mit Luca und LeBron, weil die wollen beide immer den Ball haben und die nehmen die sich dann ja nur weg. Und da habe ich, glaube ich, schon auch mal vor 3-4 Wochen gesagt im Podcast, Digga, also das ist dann mir zu sehr auf, ich möchte jetzt einen Experten-Take raushauen und mit dem irgendwie polarisieren, weil natürlich, wenn du 2 so gute individuelle Spieler in ein Team packst, natürlich werden die Mittel und Wege finden, zusammen guten Basketball zu spielen. Ist dasselbe jetzt wie bei den Warriors mit Steph Curry und Jimmy Butler. Auch da sagst du, oh, das sind eigentlich 2 Spieler, die beide den Ball haben wollen, aber es gibt nur einen Ball, wie machen die das? Die werden Mittel und Wege finden, Spiele zu gewinnen. Und das zeigt jetzt ja einfach jedes Beispiel, was du irgendwie aufführst. Wenn du zwei so gute Spieler zusammenpackst, dann funktioniert das in einem sehr, 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 sehr wahrscheinlichen Fall auch.
Ja, nö, das glaube ich auch und deswegen alles halb so wild, vor allem jetzt zu der Phase der Saison, ne? Also war ja, glaube ich, eine gute Zeit, dass Luca da jetzt nochmal reinkommen kann und dann zu den Playoffs dann auch ernsthaft in diesem Team angekommen ist. Ich glaube schon, dass die Lakers, die Chancen auf einen NBA-Titel sind auf jeden Fall nicht kleiner geworden und da zeigen sie jetzt auch in den letzten Wochen. Also stehen ja gerade sehr gut da, 3 Dinger in Folge gewonnen, die Mavs aus der Halle geschrubbt, so, nimm sie mit.
Deswegen, ich bin wieder guter Dinge, was die Basketballlandschaft da drüben angeht. Wenn wir eh schon in Amerika sind, gerade heute Morgen durchgekommen, Travis Kelce macht noch ein Jahr hat ihm Taylor noch erlaubt.
Glück gehabt. Also haben wir alle Glück, dass wir noch ein bisschen Taylor Swift im Stadion sehen und ausbuhen können. Toll.
Hast du die Story mitbekommen, die anscheinend, also ich weiß nicht, jetzt nicht gefact-checkt, gibt anscheinend irgendwie eine Ami-Dame, die ihren Mann verlassen hat, weil er gefilmt worden ist dabei, wie er Taylor Swift beim Super Bowl ausbuht.
Was?
Das wäre wirklich most Ami-like Story.
Ja, aber also dann auch direkt natürlich zu sagen, okay, gut, dann gehe ich jetzt all day and all night drauf, weil dann kann ich ja mein Typen in den Wind schießen, dann ist er ja bald frei, dann kriege ich ihn. Aber also das ist ja wirklich hanebüchen und also bei aller Liebe wird auch so, glaube ich, nicht passiert sein.
Vor allem dann auch F an den Bre, ne? Wenn das ganze Stadion buht und zufällig wirst genau du gefilmt und das sieht dann deine Frau, die zu Hause sitzt und sagt, so, das war's jetzt.
Ach so, so rum. Okay, nee, gut, ich dachte, Travis Kelce soll Taylor Swift ausgebuht haben. So, das wäre halt, aber das ist ja richtig geil. Nee, und gut, dann muss ich auch sagen, hat der Typ eine massive Bullet gedodged. Wenn sie sich von ihm trennt, weil er Taylor Swift ausgebuht hat. So, ja, gut, also habe ich ja auch schon kundgetan, dass ich scheiße finde, Taylor Swift auszubuhen. Aber sich dafür dann von ihm zu trennen, ist auch ein Statement.
War wahrscheinlich dann nicht die Liebe deines Lebens. Also hier, keep your heads up, wird die nächste wird kommen.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber dann vielleicht mal lieber Beyoncé ausbuhen und nicht mehr Taylor Swift. Gut, ihr seht's, der Zettel wird leerer. Ich glaube bei dir auch, wa?
Ja, ich scrolle noch einmal durch meine App durch, aber ich glaube, wir haben nichts komplett Großes vergessen.
Nö. Ja, meine, ist ja auch der klassische Ende Februar Blues. Die NFL ist durch, Formel 1 natürlich auch noch nicht wieder losgegangen. In der Tenniswelt nichts los. Fußball plämpert gerade ein bisschen vor sich hin, plätschert ein bisschen vor sich hin. Da wird's ab nächster Woche wieder spannend. Ich kündige schon mal an, dass es nächste Woche mit dem Mittwoch wahrscheinlich sogar enger wird oder wir dann sagen werden, ja gut, Leverkusen gegen die Bayern, da wollen wir das Hinspiel nochmal mitnehmen. Deswegen erwartet die Folge frühestens Donnerstag, aber eventuell haben wir noch eine andere Idee und nehmen doch Mittwoch auf. Aber wir schauen mal und Podcast wird nächste Woche auf jeden Fall kommen. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
Jo. Also dann auch für diejenigen aus der Volleyball-Bubble, die es nicht wissen sollte, Sonntag ist Pokalfinale in Mannheim. Das dürft ihr euch sehr, sehr gerne reinziehen, auch wenn es wahrscheinlich nie so spannend wird.
Was sind denn die Matchups? Auf welche Punkte?
Berlin-Düren, das wird auch, ich habe heute, Schnippo hatte heute quasi in seinem Magazin das Thema, was muss Düren sehr, sehr gut machen, um das Spiel zu gewinnen, habe ich mir vorhin mal so ein bisschen durchgeskippt. Das ist schon eine sehr, sehr große Luftschloss-AG, die da gebaut worden ist, aber ich gucke es mir natürlich gerne an. Und bei den Damen ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen spannender mit Münster gegen Dresden. Münster eigentlich krasser Außenseiter, Dresden aber gerade eine schwierige Phase. Deswegen mal gucken, was das gibt. Gibt's ab Sonntag um Damenspiel, glaube ich, 14:30, Männer dann 16:30, 16:45 live bei Dein, wo auch sonst. Also zieht's euch gerne rein, kann gut werden.
Und wenn ein Drittligist einen Bundesligisten im Fußball raushauen kann, dann wird deutlich, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Also guckt zu am Sonntag, wenn Martin Stuber für euch vor Ort ist.
Genau so machen wir das.